Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Ich habe die Woche etwas gelesen und das fand ich total cool. Das ist so wieder mal so ein Bibelvers, wo man schon kennt, wo man gelesen hat. Aber diese Woche ist er mir irgendwie neu aufgegangen. Kennt ihr solche Momente, wo einem etwas neu aufgeht? Und du siehst plötzlich Farben da drin. Ich kann es nicht anders beschreiben. Du siehst in einem Bibelvers, der relativ unspektakulär erscheint oder wo man kennt, wo man so sich dran gewöhnt hat, du erkennst Farben da drin. Und die sind schön, die sind wunderschön. Farben in Bibelstellen zu entdecken. Buntes, ja, also Ansprechendes, Schönes. Und das war, und zwar in Jesaja 55. Da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, das kennt ihr schon. Und dann steht aber ab Vers 10 etwas, und es hat mich echt so berührt, weil ich mir das auch in meiner Vorstellungskraft, habe ich mich da rein, richtig rein gedacht. Und da heißt es dann ab Vers 10 in Jesaja 55, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für den Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, denn es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Und ich konnte mir das richtig bildlich vorstellen, wie er vergleicht es ja mit Regen und mit Schnee, wie die Regentropfen, die Schneeflocken auf die Erde, im Begriff sind, auf die Erde zu fallen. Und da gibt es kein Zurück mehr. Also der Regentropfen oder die Schneeflocke macht nicht an irgendeiner Stelle Halt und überlegt sich es plötzlich anders. Oder habt ihr das schon mal gemerkt? Sondern er fällt auf den Boden und es dient dazu, dass der Boden bewässert wird, dass die Saat, die im Boden ist, dass sie aufgehen kann, dass sie keimen kann. Ja, und genau so, also so mit sowas vergleicht Gott sein Wort. Sein Wort, was er hier verankert hat, seine Verheißungen, sein Rema-Wort, was der dir vielleicht persönlich an einer anderen Stelle nochmal zugesprochen hat. Also es ist wie so ein Regentropfen, er hat es ausgesprochen, es ist in Begriff, auf dein Leben zu fallen, es kann nicht stoppen, versteht ihr? Es kann das nicht plötzlich sich umkehren und wieder zurück zu Gott gehen, sondern es muss zutreffen, es muss dich treffen. Ist das nicht cool, oder? Und es bringt Leben hervor, Frucht hervor. Vorher darf dieses Wort nicht mehr zurück zu Gott kommen, da legt sich Gott fest. Und auf der Basis halte ich heute eine Predigt. Okay? Auf dieser Basis von, was sagt Gott, was sagt sein Wort? Es ist so, dass er hat es ausgesprochen und es wird geschehen, es wird diese Saat wird aufgehen, es wird reifen, Frucht bringen. Amen dazu. Diese Predigt ist entstanden aus mehreren Wochen, wo ich auch echt durch manche Zeit der Umkehr durch musste. Wisst ihr, wir haben als Gemeinde echt eine richtig harte Zeit hinter uns. Und ich sage bewusst, wir haben sie hinter uns. Und in dieser Zeit ist vielleicht auch das ein oder andere verloren gegangen. Und aus unserem Fokus weggerückt. Manches ist gar nicht verloren gegangen, aber es ist aus unserem Fokus weggerückt. Und dann hatte mir meine Frau von einem Eindruck erzählt, den Lilly hatte, den sie, ich glaube, ja, war Kaffee trinken oder so, den du erzählt hast. Und ich habe dich auch gefragt dann, du hast es in einem Revival-Training dann auch erzählt, wo Gott zu dir gesagt hat, hey, dass er in unserer Gemeinde ein Stück weit die Heilungssalbung weggenommen hat. weil das aus unserem Fokus geraten ist, weil Enttäuschung, wir haben mal Enttäuschung breit gemacht oder haben es erlaubt, dass Dinge, wo scheinbar Gott nichts getan hat, dass er von dieser Salbung, Heilungssalbung weggenommen hat. Und es hat mich so tief in Buße geführt, ja, ich kann es nicht anders sagen. Echt Gott um Vergebung zu bitten. Gott, wir haben hier etwas losgelassen, weggegeben, was du uns eigentlich gegeben hast. Wir haben hier nicht treu mit Talenten, die du uns anvertraut hast, sind wir nicht treu umgegangen. Hey, das ist echt ein saudoofes Gefühl. Kennt ihr sowas? Egal ob im Geistlichen oder wie auch immer. Und ich tat Buße für mich, weil ich natürlich der Hauptverantwortliche irgendwo bin. Ich tat Buße, aber stellvertretend auch für uns als Gemeinde, dass wir hier etwas aus dem Fokus verloren haben. Und in dieser Zeit, das war so die letzten 5 Wochen, beschäftigt mich das. Und in dieser Zeit hat mich Gott an einen Traum erinnert, den Joel Butz im Januar 2017 hatte, als er hier zusammen mit Nigel und Esme und Carol, genau, hatte. Könnt ihr euch noch an Joel Butz erinnern? Recht unscheinbar, aber wenn der mit den Mund aufgemacht hat. Wow. Er hatte den Traum, einen Traum von gelben und lavendel-lila-farbenen Luftschlangen über unsere Gemeinde. Und die Deutung dessen, also was damit zum Ausdruck kommen sollte, war eine Ausgießung zweierlei Art. Nämlich die Ausgießung seiner Glory, seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart zum einen und dann auch die Ausgießung einer Salbung von Heilung. Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß nicht, es ist für manche nicht mehr so ganz präsent. Es ist auch schon über 1,5 Jahre her. Also Salbung für seine, ja, kann man von Salbung sprechen, ich weiß es nicht, aber über hier, dass hier Raum ist, ein Auftrag, ja, ein Auftrag für seine Gegenwart zu schaffen, also für Raum zu schaffen für seine Gegenwart und ein Auftrag für Heilung. Also das sind diese Hauptberufungen von uns als Gemeinde. Das darf jeder wissen, soll jeder wissen, der hierher kommt. Das sind unsere 2 Schwerpunkte. Seine Gegenwart, diese jagen wir nach. Seine Herrlichkeit. Und Heilung, hier einen Ort zu schaffen, wo Gott Wunder tut, wo Menschen heil werden. Das sind zwar die 2 Hauptschwerpunkte. Und nicht umsonst hat er uns Leute geschickt, völlig übernatürlich, menschlich nicht zu erklären, die genau diese 2 Schwerpunkte im Fokus hatten und uns weiterführten in diese Richtung. Leute, die wirklich uns lehrten, was es bedeutet, in seiner Gegenwart zu leben. Wie schaffen wir dafür Raum? Was sind für Voraussetzungen dafür? Und, die ganze Palette. Das ist auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite zu sehen, wie er uns als kleine Gemeinde, den, ich würde mal sagen, zur Zeit, also denjenigen, der im Moment den stärksten Lehrdienst im Bereich Heilung, nämlich Randy Clark, wie er diesen Mann hierher schickt vor 3 Jahren, das sind Offenbarungen Gottes. Das sind deutliche Zeichen, wohin Gott uns führen will und was er freisetzen will in und durch unsere Gemeinde. Seid ihr noch mit mir? Könnt ihr mir folgen? Ich finde es sehr wichtig, was heute Morgen hier auch ausgesprochen wird. Weil das sind unsere Gene. Das sind die Wurzeln, warum es uns gibt und wohin wir gehen werden. Und daran, an das alles habe ich mich wieder erinnert. Und ich musste Buße tun dafür. Gott, ich habe es vergessen. Oder nicht vergessen, sondern es rückte so ins Hinterfeld durch diese ganzen schwierigen Monate. Und ich habe neu angefangen, für Heilung zu beten, für Durchbruch von Heilungssalbung zu beten. Immer noch mit mir? Und das war alles so im August, auch nochmal so ganz präsent. Und dann ist vor 3 Wochen etwas passiert. Und zwar im Vorgebet humpelt plötzlich Emma rein. Im Vorgebet zum Gottesdienst. Du konntest kaum laufen. Schmerz sah man dir an. Und wir haben vor dem Vorgebet, also Vorgebet ist richtig cool, ihr verpasst alle was. Wir haben vor dem Vorgebet für dich gebetet. Mit anderen zusammen habe ich dir die Hände aufgelegt. Ich glaube, ich habe dir kurzzeitig auch mal wehgetan, weil ich zu engagiert war. Passiert manchmal auch. Wir haben nach dem Vorgebet auch noch mal für dich gebetet. Und plötzlich hast du gesagt, oder plötzlich wurde dir bewusst, dass kein Schmerz mehr da ist. Ja, und du hast deine Bandage aufgewickelt. Und du konntest das Tape weglassen, du konntest plötzlich Bewegungen machen, die du vorher nicht machen konntest. Und in dem Moment hat wirklich der Geist Gottes zu mir gesprochen, der Startschuss ist wieder da für Heilung. Es ist ein Neubeginn. Ein Neubeginn dessen, was Gott uns anvertraut hat. Hey, Gott ist so gnädig, wisst ihr das? Gott erneuert Berufung. Gott erneuert Salbung. Gott beauftragt neu. Und dann kriege ich doch glatt in dieser Woche von Joel Butz, den gleichen, der vor 1,5 Jahren einen Traum hatte, kriege ich eine Nachricht, I see a river. Ich lese es erstmal auf Englisch vor. I see a river that is split into two streams. And the effect is that living water is carried to more places. Also wieder sieht er 2 Hauptströmungen aus unserer Gemeinde. Und dass dadurch lebendiges Wasser hinausgetragen wird in anderen Orten. Also wieder diese 2 Hauptberufe. Ist das nicht wunderschön? Also ich liebe Gott. Ich liebe Gott für diese Chance, für diese 2. Chance. Hey Leute, was auch immer du verloren hast, was auch immer du irgendwie aus dem Blick verloren hast, durch Umkehr, durch Neuanfang, durch neues Hineingehen, ist es wieder möglich für dich. Hast du dazu ein Amen? Es geht dir vielleicht auch so, dass Gott zu dir gesprochen hat und du wolltest dran festhalten. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Beauftragung ist, oder ob das einfach nur Wahrheiten sind, die Lügen, denen du viele Jahre lang geglaubt hast, die dem entgegenstanden. Und du hast dir gesagt, du hast dir schon fast so innerlich geschworen, ja, das halte ich jetzt fest. Und trotzdem ging es irgendwie weg. Gott erneuert es. Gott wird es echt erneuern, bei dir auch. Du musst einfach nur umkehren und sagen, Gott, es tut mir echt leid, ich habe es irgendwie, mein Fokus ging anders. Und heute ist ein neues Hineingehen möglich für dich. Und es ist ein neues Hineingehen möglich für uns als Gemeinde. Wirklich in den Bereich Heilung neu Gebiet einzunehmen. Und das möchte ich mit euch zusammen. In Lukas 9, Vers 11 heißt es, Die Leute fanden heraus, wohin Jesus gegangen war. Und sie folgten ihm. Da wandte er sich ihnen zu, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. Das ist eigentlich so der Hauptschwerpunkt von Jesus. Er erzählt vom Reich Gottes, also er predigt, er erklärt, er umschreibt ganz viel mit Gleichnissen und er heilte die Kranken. Ich schließe da auch Befreiung von Gebundenheit mit ein, von Dämonie und so weiter. Das ist auch eine Heilung, egal ob es körperlich oder seelisch. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass Jesus einige Verse davor Folgendes tut. Er sandte die Jünger mit dem Auftrag aus, allen Menschen vom Reich Gottes, vom Kommen des Reiches Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Also das Gleiche, was er selber als zwei Hauptschwerpunkte in seinem Dienst tat, nämlich vom Reich Gottes zu erzählen und Kranke zu heilen. Damit beauftragt er seine Jünger. Erzählt vom Kommen des Reich Gottes, macht Kranke gesund. Also dieser zweifache Dienst, den Jesus gelebt hat, überträgt er an wen? Überträgt er an wen? An dich und mich. Interessant fand ich Folgendes, als ich das allererste Mal dieses Jahr das Privileg hatte, Benny Hinn live zu erleben. Da hat er etwas erzählt, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und zwar hat er gesagt, dass viele Heilungsdienste nicht lange bestehen oder in der Vergangenheitsform nicht lange Bestand hielten, weil sie nur auf körperliche Heilung fokussiert waren, anstatt auf Erlösung. Er hat es so ausgedrückt, they don't focus on souls, but on healing the body. Und deshalb möchte ich heute Morgen ganz klar sagen, hey, wir predigen zuallererst Erlösung. Das ist unsere allererste Berufung. Heilungsdienst ist zweitrangig. Wenn eine Person Jesus Christus gefunden hat, also sprich wirklich sich bekehrt, sein Leben in Jesu Hände gelegt hat, dann ist es das größte Wunder überhaupt, dass dieser Mensch erlöst wird. Erlöst ist für die ganze Ewigkeit. Und eigentlich bräuchte dieser Mensch keine einzige Tat oder keinen einzigen Beweis Gottes mehr. Und dürfte sich dennoch geliebt fühlen von Gott bis in alle Ewigkeit. Allein nur aus diesem einzigen Grund, dass Jesus die Trennung zwischen dieser Person und Gott überwunden hat. Hier dürft ihr ein begeistertes Amen oder Nicken oder keine Ahnung was. Wirklich, es ist echt so. Das ist das größte Wunder überhaupt. Also wir stellen Heilung nicht über die Erlösung. Allerdings wollen wir auch nicht mehr nur einfach nur predigen, Diskussionen führen. Manchmal meint man, man muss Gott verteidigen bei manchen Leuten, die nicht an Gott glauben. Kennt ihr sowas? Hey, müssen wir überhaupt nicht tun. Vergesst. Bringt nichts. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich, dass die Menschen, gerade weil sie in irgendeiner Not berührt wurden von Gott, dadurch wurden sie offen für das Evangelium. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hat sie geheilt Und dadurch sind sie ins Nachdenken gekommen, hey, das es muss Gott geben, das kann ich nicht mehr wegdiskutieren, was ich hier selber erlebe oder was mein Nachbar mir erzählt oder es ist real. Und das ist das Wunderschöne daran. Und das ist unser Herzensanliegen, dass wir Gott nicht mehr verteidigen müssen da draußen, wohin Gott uns hinschickt, sondern nur noch repräsentieren brauchen, wie er ist. Und ich klingt mich da ein, echt, oder ich fühle mich da verbunden mit Paulus. Paulus schreibt in Römer 15, Vers 18 und 19. Also hört euch mal an, was er hier vom Stapel lässt. Das ist krass. Römer 15, Vers 18 bis 19. Hier sagt Paulus, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat, also Christus hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Wort und Werk war so selbstverständlich für Paulus. Überall, wo er hinging. Wort und Werk. Also dieser zweifache Dienst, den Jesus tat, den Jesus seinen Jüngern beauftragte, erzählt vom Reich Gottes, erzählt vom Kommen des Reich Gottes und heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und, die ganze Palette. Beides gehört zusammen. Leute, lasst uns das nicht mehr trennen. Egal, wo wir hingehen. Und deshalb befiehlt Jesus ja sogar, dass wir Kranke heilen sollen. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke. Weckt Tote auf. Jesus befiehlt uns, Tote aufzuwecken. Dazu auch noch ein Amen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Das ist die gleiche Befehlsform wie kehrt um, tut Buße, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also es ist so das Gleiche. Dazu haben wir ja immer noch ein Ja. Ne? Also Buße natürlich. Umzukehren natürlich, an Gott zu glauben natürlich. Dieses Gleiche natürlich müsste für uns gelten bei der Aufforderung, heilt Kranke, weckt Toten auf und so weiter und so fort. Natürlich müssen wir nichts aus uns selber raustun. Oh, das ist total klasse. Das ist nicht etwas, wo wir jetzt irgendwie aus uns rauspressen müssen. Auch die Jünger mussten das nicht. Erinnert euch dran, dass Jesus sagt, wartet. Wartet. Er schärft es ihnen ein, ja. Also wenn ich meinen Kindern das einschärfe, bin ich sehr deutlich. Und ich wiederhole mich dann. Und ich achte darauf, dass es gemacht wird. Er schärft es den Jüngern ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt. Und dann erleben sie es. Sie erleben es, wie der Geist sie tauft. Wie er sie ausstattet mit Autorität, mit Mut, mit Kühnheit. Oh, lest mal die Apostelgeschichte, was eine Geistesausgießung wirklich mit einem Menschen macht, aber auch mit einem ganzen Ort macht. Und damit fing das ja erst an. Und dann sind sie nochmal getauft worden. Der Geist Gottes kam nochmal. Leute, die Taufe im Heiligen Geist, das Erleben des Heiligen Geistes ist nicht ein einmaliges Erlebnis. Du brauchst es jeden Tag wie atmen. Amen dazu. Aus dem heraus, nur aus dem heraus können wir solche Befehle, heilt Kranke, weckt Toten auf, nur heraus tun. Und nicht aus dem heraus, dass ich vor 23 Jahren meine Geistestaufe erlebt habe, das Sprachengebet erlebt habe und mich darauf ausruhe. Der Heilige Geist ist die Kraft und die brauchen wir. Die Kraft der Dreieinigkeit ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht Jesus real. Und ist es nicht cool, wenn wir beten und der Heilige Geist macht die Krankheit weniger real, weil er Jesus real macht. Oder andersrum, der Heilige Geist macht Jesus realer, als es die Krankheit ist. Und um das geht es doch, oder? Gehen wir mal zu Matthäus 8. Matthäus 8. Ich habe hier einige Lektionen für Heilung entdeckt. Unsere Revival-Training-Leute, das meiste habt ihr schon gehört, aber wir wollen euch ja trainieren. Zu manchen Dingen muss man auch noch mal ein zweites Mal hinhören, damit es sich auch innerlich, ja, dass es sackt. Matthäus 8, ab Vers 2. Hier heißt es, da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Was sagt er dann? Ich will es, sagte er. Sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Die wichtigste Lektion im Bereich Heilung ist, Jesus will. Jesus will, dass die Menschen gesund sind, dass es ihnen gut geht. Jesus möchte Heilung, er möchte heilen. Jesus will es. Einige gucken mich jetzt echt betröppelt an, aber ich möchte, dass diese Wahrheit in uns hineinsickert. Egal, was wir für Erfahrungen haben. Jesus will Heilung. Sprech mal aus, Jesus will Heilung. Jesus will, dass ich heil bin. Jesus will, dass ich heil bin. Das musst du auch mal so sagen. Jesus will, dass ich heil bin. Ja, dass es mir gut geht. Jesus erteilt uns nicht eine Lektion durch Krankheit. Was für obskure Glaubensmodelle gibt es da? My goodness. Jesus würde niemals dir durch Krankheit etwas vermitteln wollen. Was hat man da nicht schon alles gehört? Ja, Gott hat mir die Krankheit geschickt, weil. Also ich muss das und das lernen. Hey, Krankheit kommt vom Reich der Finsternis. Jesus bedient sich doch nicht der Werkzeuge der Finsternis, um uns irgendwas verständlich zu machen, uns irgendwas beizubringen, oder? Ich glaube, dass Jesus viel bessere, wirkungsvollere Instrumente und Werkzeuge hat, uns Dinge vermitteln zu wollen, wie sich derer vom Reich der Finsternis bedienen zu müssen, oder? Immer noch mit mir? Ich glaube, seine Instrumente, seine Arten, uns Dinge beizubringen, sind viel effektiver. Und sie sprechen zu unserem Herzen. Das ist die erste Lektion. Jesus will. Ich will. Das darfst du niemals vergessen. Du kannst alles andere vergessen. Aber lieber nicht. Die anderen sind auch irgendwie wichtig. Ich will, sagt Jesus. Und das Zweite, was ich hier allein schon in diesen zwei Versen rauslese, als zweite Lektion, ist, sprich nur ein Wort. Was meine ich damit? Manchmal plappern wir, wenn wir für jemanden beten um Heilung, nur um an unseren eigenen Unglauben irgendwie, unsere eigene Unsicherheit irgendwie zu überspielen. Und dann versucht man möglichst gut klingelnde Gebete, salbungsvolle Gebete, autoritäre Gebete auszusprechen. Und die klingen richtig gut. Plapper nicht. Gebet für Heilung hat nichts mit dem Aussprechen der richtigen Worte zu tun. Aber ich muss unbedingt die Art und Weise, dann geschieht es. Völliger Blödsinn. Du brauchst auch nicht unbedingt den und den, der für dich betet, weil der so toll reden kann. Völliger Blödsinn. Hey, das hat alles nur mit unserer Verbindung zu Jesus zu tun. Glaubt ihr das? Jesus überträgt Autorität an uns. Ja? In meinem Namen werdet ihr. Und dann heißt es, geht hin und, heilt Kranke. Wir selber haben doch eh nichts zu bieten. Also selbst der Stotterer, der fast kein Wort aus dem Mund bringt, oder das Kleinkind, aua weg. Und Gott kommt. Hey, cool, lass uns werden wie die Kinder. Aua weg. In Jesu Namen. Gefällt mir, sprich nur ein Wort. Hat Jesus auch gemacht. Sei rein. Klingt wie aua weg. Also, was ich auch in der Bibel sehe, ist, Jesus hat nie Fürbitte getan. Bei Gebet für Kranke. Herr, komm doch jetzt bitte und offenbare deine Kraft. Und, na, was einem da so einfällt, der hat in Autorität dieser Krankheit befohlen zu gehen. Das war das Einzige, was er getan hat. Also, nur ein Wort, können auch zwei und drei sein. Ihr wisst, was ich damit meine. Nicht plappern. Vielleicht behaltet ihr dieses Auer weg in Jesu Namen im Gedächtnis. Ich liebe es. Ich lese weiter ab Vers 5. Da kommen wir nämlich schon zur nächsten Lektion. Wir sind schon mittendrin. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihm um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe mit meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen komme und sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und tu das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Meine dritte Lektion heute Morgen, die ich hier aus Matthäus 8 lerne, ist Glaube an die Autorität Jesu, also an seine Vollmacht. Und auch hier widerspreche ich so manchen obskuren Glaubensüberzeugungen. Ja, du musst nur genug Glauben haben dann. Das ist so schwammig. Und dann presst man sich das letzte Quäntchen an Glauben zusammen, was man vielleicht irgendwie noch hinkriegt. Ich halte das für unbiblisch. Denkt auch mal an Leute, die wirklich wochenlang unter Schmerzen zu leiden hatten. Und du betest jetzt für die. Meint ihr wirklich, dass Gott von dieser Person, die wirklich verzweifelt ist, die nicht mehr geradeaus denken kann, die vielleicht schon 30 Nächte nicht mehr schlafen konnte wegen Schmerzen, meint ihr, dass Gott zuallererst von dieser Person Glauben verlangt, damit er was tun könnte? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es nicht abhängig ist von meinem Glauben, den ich jetzt gerade so aufbringen kann. Zum Beispiel, wenn ich plötzlich einen Krebspatienten vor mir habe, jetzt muss mein Glaube möglichst noch größer sein. Dann überlegt man sich jetzt in den nächsten 30 Sekunden, wie kann jetzt mein Glaube wachsen, damit ich diesen großartigen Problem genannt Krebs begegnen kann. Das glaube ich nicht, dass es davon abhängig ist. Von dem, was ich jetzt selber in mich an Glauben spüre, an Glauben, dass Gott durch mich jetzt irgendwie was tun kann, hört ihr dieses mich und ich raus? Was ich hier sehe, was Jesus bewundert und hervorhebt bei diesem Hauptmann, ist dem Hauptmann sein Glaube an was? An die Autorität Jesu. Leute, und das finde ich ist echt einfach. Ich finde es echt einfach. Sowohl wenn es mich selber betrifft, als auch wenn ich für andere bete. Nicht erst darauf achten zu müssen, was ist jetzt an mir für Glaube da, also in mir drin oder bei der Person. Sondern einfach nur seinen Fokus auf Jesus zu richten und zu sagen, Herr, ich halte es vor Schmerz nicht mehr aus, aber Jesus, ich glaube an dich, an deine Autorität. Ich glaube, dass du Heilung willst. Oder wenn ich für jemand anders bete und man fühlt sich echt überhaupt nicht danach. Man hat vielleicht auch überhaupt keine Lust, gerade in dem Moment, für jemanden um Heilung zu beten. Dann aber trotzdem zu sagen, Gott, ich habe jetzt im Moment, ich für mich selber habe null Glauben. Ich habe kein Vertrauen in mich und in meinen Glauben. Ich habe kein Vertrauen, dass ich jetzt die richtigen Worte ausspreche, die richtige Haltung habe dieser Person gegenüber. Ich müsste sie jetzt vielleicht viel mehr lieben und, und. Aber was ich habe ist, ich glaube an deine Autorität, die du mir gegeben hast. Versteht ihr den Unterschied? Ist euch das klar? Ich möchte es mal auf den Punkt bringen. Ich glaube nicht an Glaubensheilungen. Ich glaube an göttliche Heilungen. Ich glaube an Heilungen, die von Gott verursacht wurden und nicht durch meinen Glauben, durch das, was ich jetzt selber in mir produzieren muss. Das Einzige, was ich hier sehe, ist, was Jesus echt herausstellt, ist, dass jemand da ist, der das Prinzip von göttlicher Autorität verstanden hat. Diese Art Glauben hebt er hervor. Und das möchte ich mir aufrechterhalten. Selbst in den dunkelsten oder menschlich unmöglichsten Situationen. Ich glaube an dich, Jesus. Und ich sehe Randy Clark noch vor mir. Er stand hier an unserem Rednerpult. Es war das Gleiche. Ich saß da, wo Steffi sah, er jetzt sitzt. Und er hat uns Markus 11, Vers 22 aufschlagen lassen. Da steht, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Wisst ihr, und das finde ich eine relativ einfache Sache. Nicht habt den Glauben für Krebsheilung. Tragt jetzt in euch das Vertrauen, dass ihr jetzt da was tut. Sondern ich glaube daran, dass Gott heilen will. Ich glaube an Gott. Also dieser Unterschied ist total wichtig, liebe Mitchristen. Ich habe kein Vertrauen in mich, in dass ich erst die Dinge erfüllen kann, die ich für ein Heilungsgebet brauche. Ich habe kein Vertrauen darin, dass ich da das Nötige auch haben werde, die Voraussetzung erfüllen. Und wisst ihr was, ich muss sie auch nicht erfüllen. Weil ich einfach nur andock an die Autorität Jesu, an den Willen Gottes. Also ich vertraue nicht auf mich, sondern ich vertraue auf Jesus. Versteht ihr diesen Unterschied? Der ist mega, mega wichtig. Und da stelle ich mich hier heute Morgen hin und sage, ja, genau das ist unser Fokus. Und ich möchte auch dann nie mehr hören, dass irgendjemand noch so einen Satz hinterhergeworfen wird, wenn man für ihn gebetet hat und da passiert nichts. Ja, du musst es halt vielleicht noch ein bisschen mehr Glauben haben. Möchte ich nicht hören, das ist unbiblisch. Ich halte es für unbiblisch. Habt den Glauben Gottes. Und Gott glaubt an Heilung. Und wenn Gott daran glaubt, dann fällt es mir da echt einfach, nur daran anzuknüpfen. Nicht an meinen eigenen Glauben, sondern an Gottes Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Seid ihr immer noch mit mir? Das ist alles, was du brauchst. Einfach nur Glaube an Jesus und nicht Glaube an dich selber. Das ist mal so auf den Punkt gebracht. Du brauchst nicht Glaube an denjenigen, der jetzt für dich betet. Du brauchst nicht Glaube an dich selber, sondern du brauchst einfach nur Glaube an Jesus. Er tut's. Er kann das tun. Er macht es. Matthäus 8, Vers 14 lese ich weiter bis 17. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Das ist heute meine vierte und letzte Lektion, die ich hier in Matthäus 8 herausgefunden habe. Jesus nahm Krankheit bereits ans Kreuz. Also er starb bereits dafür. Der Kampf muss nicht erst gekämpft werden. Er ist gekämpft. Das finde ich eine völlig andere Ausgangsbasis. Krankheit muss nicht erst besiegt werden. Jesus hat sie besiegt. Und deshalb feiern wir Abendmahl übrigens. Und Leute, das ist etwas, wo ich wortwörtlich nehme. Wenn es in der Bibel steht, er nahm unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann ist das, worauf ich meinen Heilungsdienst aufbaue. Worauf wir als Oase Christengemeinde unseren Heilungsdienst aufbauen. Er hat es auf sich genommen. Und manchmal ist es etwas, wo ich mir regelrecht so vorstelle. Jesus, diese Krankheit, für die ich jetzt bete, du hast sie genommen ans Kreuz. Heilung, das ist die Realität, das ist die größere Realität. Durch seine Wunden ist dieser Mensch heil. Und das sind die Basics. Und so möchte ich heute Morgen mit uns als Oase Christengemeinde eine gewisse Verbindlichkeit eingehen, ein neues Hineingehen, sich zu verpflichten in diesem Bereich. Leute, was für ein Recht haben wir? Menschen, die im Sterben liegen, irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich spreche jetzt nicht gegen Sterbebegleitung. Das mag in irgendeiner Art und Weise seinen Platz haben. Aber ich glaube, unser allererster Fokus ist, Sterbenden die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. Seid ihr da mit mir? Das steht in Gottes Wort. Legt die Kranken die Hände auf und es wird besser werden. Oder was auch immer. Also es gibt so viele Verheißungen. Das ist unser Hauptfokus. Natürlich gibt es auch im Sterben Leute, für die ist es eher eine Erlösung. Und da machen wir jetzt nicht noch eine 3-Stunden-Gebetssession draus, dass er wieder auferweckt wird. Aber es gibt so viele Todesfälle, die einfach so, man hat das Gefühl, die werden dahin gerafft. Und es ist außer der Zeit. Es kann nicht Gottes Wille sein, wisst ihr, was ich meine? Natürlich sterben wir alle irgendwann mal. Das ist irgendwo verankert. Aber es gibt viele, viele, viele Todesfälle, die sind irgendwie außerhalb des Gewöhnlichen. Außerhalb dessen, was man sich vorstellen kann, dass es Gottes Wille ist. Und so war es auch vor 2,5 Jahren, ist hier ein Kind gestorben. Und ich war so eher am Anfang eher so in diesen, okay, was ist jetzt der Normalmodus? Wir bereiten jetzt die Beerdigung vor. Und in der Zeit begleitet man die Angehörigen, hauptsächlich natürlich auch die Eltern. Und dann ist diese Beerdigungszeremonie und das war's dann. Und ich habe echt gespürt, wie wenn Gott in dieser Situation, ich weiß noch, ich saß da oben. Nee, das stimmt gar nicht. Ich war in dem Haus der Betroffenen. Ich weiß sogar noch, wo ich stand. Wie wenn Gott seinen Finger drauflegt und von mir regelrecht eine Entscheidung abverlangt hat. Wie entscheidest du dich jetzt? Für jetzt und für alle zukünftigen solcher Erlebnisse, wie ich das jetzt mal nenne. Willst du es wirklich alles für normal halten? Und ich habe das Gefühl, Gott schmeißt mich in diese Verantwortung rein. Hey, wir werden für Sterbende, für Gestorbene um Wiederauferweckung beten. So lange, wie es möglich ist. Was wir dann auch getan haben. Ja, dieser Junge ist nicht vom Toten auferweckt worden. Wird uns aber nicht davon abhalten, es wieder zu tun. Heilt Kranke, weckt Tote auf. Befehlsform von Jesus. Also da, wo es außer der Reihe ist, und es gibt viel zu viele Todesfälle, die außer der Reihe sind, da werden wir die Hände auflegen und beten, dass derjenige von den Toten aufersteht. Und wenn sie dann nicht auferstehen, dann machen wir die Beerdigung. Okay? Machen wir das so? Hey, wir müssen mal drüber reden. Ich finde es wichtig. Seid ihr da mit mir? Unser Modell ist doch der Himmel. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann müssen wir das doch auch konsequent durchziehen, oder? Im Himmel gibt es keine Krankheit. Unsere Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Punkt. Und wenn Gott hier vom Namen her Heiler ist, Yahweh Rapha, der Gott, der uns heilt. Wenn Gott von seiner Eigenschaft her, von seiner Natur her der Heiler ist. Und wenn göttliche Heilung das Privileg ist von uns Gläubigen, warum verfolgen wir das dann nicht in jeder uns nur bietenden Möglichkeit? Und ich habe das auch letztens im Büro erlebt, wo ich nebenher Buchhaltung mache. Da kommt ein Truckerfahrer mit Nierenstein. Echt Schmerzen im Gesicht. Ich habe kurz meine Chefin gefragt, ob sie mir erlaubt, für diesen Mann zu beten. Der wollte zuerst nicht, hat sich geziert und irgendwie, es gibt so Situationen, da weiß man, man muss ihn jetzt irgendwie nett überrumpeln. Ne? Also so sein Veto freundlich, aber bestimmt überhören. Und ich habe dann die Hände aufgelegt. Es war eine sehr spannende Geschichte so im Büro. Jeder guckt dann. Ne? Und ich hatte dann auch die falsche Stelle von den Nierensteinen. Ich dachte, die wären hier unten. Und der Truckerfahrer meinte, oh nee, die sind auch nicht da. Und ich habe gesagt, hey, Jesus weiß bestimmt, wo diese Nierensteine sind. Ne? Das ist unser Privileg, für die Leute zu beten. Ja, es ist anscheinend nichts passiert. Aber erstens mal finde ich es cool, dass meine Hürde, das wieder zu tun, jetzt ganz unten ist. Ich arbeite erst seit August. Ne? Wenn man das von vornherein macht, dann hey, ist der Ruf erst ruiniert. Ne? Zweitens mal weiß ich nicht, was Gott trotzdem in dieser Person gemacht hat. Ne? Und dass man irgendwo auch ja, anders ist, anders lebt. Und Leute, das ist etwas, wo wir uns wirklich bewusst werden müssen. Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Diesen Preis, vielleicht einen schlechten Ruf zu bekommen, wenn man betet und es geschieht scheinbar nichts. Bin ich bereit dazu? Du könntest mit deinem Ruf bezahlen. Bin ich bereit, dazu, den Preis zu bezahlen, einfach auch so in unbequeme Situationen hineinzukommen, wenn ich, um das mal mit Heidi Bakers Worten zu sagen, to stop for the one, also wenn ich für den Einzelnen anhalte. Also in unserem Alltagsleben gibt es viele solcher Momente, wo wir eigentlich wüssten, jetzt wäre es dran, anzuhalten. Anzuhalten meint, aus diesem Alltagsfluss, in dem man sich so bewegt, innezuhalten, wirklich Stopp zu machen, weil hier eine Möglichkeit ist, für jemanden zu beten. Bin ich bereit dazu? Dieses Unangenehme und nicht wissen, was auf einen dazu kommt und was es wird. Bin ich bereit für diesen Preis? Bin ich bereit, es zu tragen? Bin ich bereit, den Preis der Trauer zu tragen? Trauer zu sehen in Menschen, die hinterher nicht verändert wurden, wo Gott nichts getan hat. Bin ich bereit, diese enttäuschten Gesichter anzugucken? Hinterher. Bin ich bereit, den Preis zu tragen, die Werke, die Gott vorbereitet hat, dass ich sie lebe? Hey, das ist echt ein Preis, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Da brauchen wir nichts drüber zu diskutieren, das brauchen wir nicht verschweigen. Das wird ein Preis sein. Es gibt einen Preis zu bezahlen. Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Wenn ich nicht dazu bereit bin, dann ist es Unglaube. Das ist jetzt wirklich mein Unglaube. Also dieses Spannungsfeld zu umarmen, bin ich bereit dazu, eben auch damit zu leben, dass scheinbar nichts passiert ist. Und ich möchte an dieser Stelle den Gottesdienst oder ja meinen Part abschließen. Wisst ihr, Paulus sagte, als er ihnen ausdrücklich nochmal geschrieben hat, dass er, also den Römern ausdrücklich nochmal geschrieben hat, dass er kommen wird: Ich weiß, wenn ich zu euch komme, werde ich euch die ganze Fülle des Segens mitbringen, den Christus schenkt. Und an dem Tag, wo ich zu meiner Buchhaltungsstelle, wo ich an dem Tracker, für den Tracker gebetet hatte, war genau das, was ich morgens gelesen hatte. Und ich wusste, Gott, genau das ist es. Ich gehe jetzt dorthin in der ganzen Fülle, die Jesus Christus schenkt. Und es betrifft dich und mich, überall, wo wir hingehen. Die ganze Fülle von Jesus Christus. Mit diesem Segen kommen wir in unsere Arbeitsstelle, kommen wir in die Schule, kommen wir irgendwo auch, wo auch immer hin. Sind wir bereit dazu? Ich möchte uns umwerben, als Oase Christgemeinde neu in die Heilungssalbung hineinzutreten, uns auszustrecken danach. Komm, lass uns nochmal aufstehen. Himmlischer Vater, möchte ich dir, was ich selber schon persönlich getan habe, möchte ich mit meiner Gemeinde hier zusammentun, dir zu danken, dass du Berufung wiederherstellst, dass du Beauftragung wiederherstellst heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns vergibst, wo wir diesen Auftrag irgendwie aus dem Blick verloren haben. Gott, danke, dass du echt vergeben hast. Und wir sagen Ja dazu. Wir sagen heute Morgen neu Ja zu diesem Dienst. Wir sagen als Gemeinde im Allgemeinen, aber jeder auch von uns sagt Ja im Persönlichen zu deiner Beauftragung, Jesus, heilt Kranke und weckt die Toten auf. Befreit von Dämonen. Dafür sagen wir heute Morgen neu Ja. Sagt es zu Gott. Ich sage Ja dazu. Ich sage Ja dazu, sagt es Jesus. Ich sage Ja zu dieser Beauftragung.